mitgebracht von dem Seminar, was wir hatten. Ich habe euch etwas mitgebracht, was ich mit einer Regel beschreiben möchte, die in dem Herrschaftsbereich Gottes existiert. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Und wenn ich so in das Reich gucke, was ich von montags bis abends, von montags bis freitags mich bewege, da gibt es Mitarbeitergespräche, da gibt es Bewertungen und da wird man gewogen, bemessen und in der Regel zu leicht befunden oder auch nicht. Und wir haben am Samstag uns Gedanken darüber gemacht, was ist das, was wir von Gott bekommen haben? In welchem Herrschaftsbereich befinden wir uns, wenn wir in den Herrschaftsbereich Gottes eintreten? Und es herrscht eine ganz andere Regel, weil Jesus nicht das sieht, was fehlt, sondern Jesus sieht immer das Vollkommene in uns und das will er herauslocken. Und wir haben an der Stelle dann Folgendes gemacht, um uns das alles mal zu verdeutlichen. Wir wurden aufgefordert, Karten zu schreiben, welche Gabenfähigkeiten wir haben. Die haben wir dann vorgestellt. Und dann war die Gruppe eingeladen, das zu ergänzen, was der andere noch darin sieht. Also ein Stück weit das, was Jesus macht. Er guckt uns an und er sieht einen einzigartigen, herausgerufenen, heilige Person. Und das haben wir in der Gruppe gemacht. Und das ist das Ergebnis auf dem Flipchart. Wir haben keine Namen dazu geschrieben. Also, nur mal, das waren die Karten, die der Einzelne aufgeführt hat. Und diese Ovalen waren dann das, was die Gruppe zusammengetragen hat. Was für eine Vielfalt. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich herausgerufen hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, in seinen Herrschaftsbereich reinzukommen und diese Krone und diese Schöpfung wahrzunehmen und ein Stück weit zu atmen. Und das ist dieser Herrschaftswechsel, den wir tun, wenn wir in sein Reich eintreten. Wer dazu noch Fragen hat oder das auch intensiver erleben möchte oder nochmal da Rückfragen hat, der kann gerne auf mich zukommen oder auf andere, die an dem Seminar teilgenommen haben. Aber behaltet das im Auge. Das, was die Welt über euch sagt, ist nicht die Wahrheit. Jesus, was er über uns sagt, das ist die Wahrheit. Danke.
Danke. Danke für die Einleitung, Einführung. Ich bin gebeten worden, von Peter noch ein Wort zu mir zu sagen, weil ich wahrscheinlich den meisten gar nicht bekannt bin. Also ich bin der Ralf Schulz. Ich arbeite mit Klaus und Trixi zusammen, mit dem Elijah-Haus in Österreich und wir versuchen hier in Deutschland einfach so die Impulse, die Gedanken der Versöhnung, des prophetischen Dienstes, des Heilwerdens der Herzen von Menschen in den Gemeinden, aber auch außerhalb der Gemeinden. Also manchmal kommen auch Leute, die Jesus noch gar nicht kennen. Und es ist eine geniale Gelegenheit, nicht nur ihr Herz anzugucken, sondern ihnen auch noch zu zeigen, wer ihnen Hilfe gibt in ihrem Leben. Ja? Und so ist schon manch einer zum Glauben an Jesus gekommen, weil er über seine Probleme jemanden suchte, der ihn rettet. Und Jesus ist unser Retter. Also ich komme aus Burkau, das ist auch so in der Nähe von Bülau und noch ein Stückchen weiter Richtung Bautzen, also zwischen Dresden und Bautzen, aber nicht weit weg. Und dort haben wir einen Dienst, Räume der Hoffnung. Wir wollen Hoffnung weitergeben. Und als ich hier in die Gemeinde reingekommen bin, habe ich auch festgestellt, dass ihr Hoffnung weitergebt. Und zwar, ich habe mir die Bilder angeguckt und ich habe dort diese Zwiebel entdeckt. Und wir sind ja mitten im Frühling und diese Zwiebel, die hat mich so angesprochen, weil der Künstler, die Künstlerin, vielleicht sogar jemand unter euch, ja, etwas offenbar gemacht hat. Und zwar, dass das, was da herauskommt, was sichtbar wird, was wir dann sehen, diese grünen Spitzen und draußen blüht es bei euch ja schon, bei uns ist es noch nicht so weit, ja, dass das aus dem Inneren herauskommt. Und sie hat uns so einen Einblick in das Herz dahinter gegeben und ich interpretiere jetzt mal ganz frei. Ich habe dort etwas brennen sehen in dem Herzen von dieser Zwiebel. Und das, was da in dem Herzen der Zwiebel brennt, das kommt raus. Und ich wünsche mir, dass Gott euch ansteckt mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Freude, dass etwas in euren Herzen brennt. Und dass das ansteckend ist für ganz Oberrandstadt. Aber nicht zum Abbrennen, sondern es soll erleuchten. Es soll Erkenntnis mit sich bringen, Erkenntnis Gottes mit sich bringen. Und ich weiß, dass Gott das durch euch tut. Ich habe noch was entdeckt. Ich habe entdeckt, dass ihr schon 20 Jahre alt seid als Gemeinde. Und naja gut, ich weiß, dass wir theoretisch mit 18 schon volljährig sind, ja. Aber früher gab es mal so Regeln, dass das erst ab 21 so richtig losgeht. Und du weißt nicht, dass ihr mit 21 Jahren so voll durchstarten wolltet, einen neuen Ort, ja, so mitten im Zentrum von dieser Stadt, wo Jesus erleuchten soll. Und es ist genial. Es ist genial, wie Gott euch bisher diese 20 Jahre geführt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch das immer bewusst macht. Auf der Rückseite von diesen Tafeln, da haben wir auch zusammengetragen als Seminarteilnehmer, welche Gnade und Gunst ihr von Gott in dieser Stadt schon hattet. Und selbst der Bauplatz und alles, was damit zu tun hat, dass da ein neuer Bau entsteht, es ist Gnade und Gunst Gottes. Für euch. Er liebt euch. Und er möchte, dass euer Licht strahlt. Er möchte euch mit seiner Liebe durchdringen. Und er ist mitten am Wirken unter euch und in euch. Ihr habt Gnade und Gunst. Der Bürgermeister kennt euch. Das ist gut. Die anderen Christen kennen euch. Ihr macht was zusammen. Das ist Gnade und Gunst. Wir haben es gesungen. Wenn Christen in Einheit zusammen sind, da wird etwas wahr von dem, was Jesus als Vision hat. Er hat nicht die Idee gehabt, wie können wir mal 1 Million verschiedener Kirchen gründen. Nein. Der hat gesagt, wie kann es passieren, dass die Menschen, die so unterschiedlich sind, so viele Sprachen, Nationen und Ideen in den Menschen drin ist, dass sie ein Organismus werden. Ein Leib. Das ist genial. Und ich finde es toll, hierher zu kommen und zu wissen, wir gehören zusammen. Wir sind eins. Weil wir Jesus als Haupt haben. Also lasst uns mal gemeinsam hineingucken und uns hineinnehmen lassen in die paar Sätze, die mir Jesus mit aufs Wort gegeben hat. Ja. Aber keine Ahnung, wie viel Geduld ihr habt. Manchmal geht es mit mir durch. Ihr könnt dann sagen, hey, stopp, wir brauchen eine Pause oder so. Ja. Dann hören wir mal kurz auf. Dann könnt ihr Kaffee trinken und dann machen wir nachmittags weiter. Ja, aber nein, ganz so schlimm wird es nicht werden, hoffe ich. Manchmal ist es so, ja. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, dass manchmal der Geist Gottes euch einfach bewegt, von innen heraus. Dass ihr einfach spürt, Gott will was von mir. Ich erinnere mich so an eine Situation, bin ich mit meinem kleinen Bruder das erste Mal zu einer Freizeit unterwegs gewesen. Ja, waren wir so 10 und 11 Jahre alt, glaube ich. Ja, ich war 11, also war der Große. Und mein kleinerer Bruder, der war mit mir da und wir sind ganz alleine die DDR-Zeit mit dem Bus unterwegs gewesen. Ja, wir sind von Schwerin nach in die Nähe von Neubrandenburg. Es war ein kleines Nest, Plau am See, wer das mal war, Mecklenburger Seenplatte. Wunderbare Ecke, aber ein kleines Nest. Und wir sind da hingekommen und unser Bus war so früh da, dass noch nicht mal unsere Betreuer da waren, dass die anderen Kinder noch nicht da waren, dass nur die Frau, die in dem Haus wohnte, wo wir dann übernachten sollten, war so massenquartiermäßig, ja, da war, die hat uns gesagt, wo wir unsere Taschen hinstellen können und dann waren wir uns selbst überlassen. Sind wir durch diesen Ort gelaufen, in der Hoffnung, dass wir uns wieder zurückfinden. Aber wir haben dort erlebt, dass Gott zu uns reden kann, einfach nur im Herzen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass Gott einfach nur in eurem Herzen redet. Und damals war es so, wir gingen da spazieren, da kam uns eine alte Frau entgegen und die trug ein Paket. Und die war wirklich, na, wir waren ja nicht groß, ne, aber die war noch kleiner als wir, ja. Und die ging so ganz schief und das Paket schliff so einen Zentimeter über den Boden. Und die ging an uns vorbei und wir hatten da nichts zu tun, aber wir gingen einfach in die andere Richtung weiter. Die kam uns ja entgegen, also, naja, schüchtern waren wir auch noch und so, ja. Aber nach 100 Metern, also Gott hat gleich angefangen, aber nach 100 Metern habe ich realisiert, wirklich realisiert, dass Gott was von mir will. In meinem Herzen habe ich das gespürt. Es war einfach in meinem Herzen da. Aber ich war mir nicht sicher, aber ich war nicht allein. Da habe ich mich umgedreht zu meinem kleinen Bruder und habe gesagt, sag mal, hast du auch eben was gemerkt? Und er guckte mich an und sagte, ja. Wir hätten der Frau helfen sollen, ne? Und dann haben wir uns umgedreht, kurzerhand sind der Frau hinterhergerannt und haben sie gefragt, können wir ihnen helfen? Und sie war so erleichtert, ja? Und dann hat sie ihr Paket hingestellt und einer von uns rechts, einer links, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war schwer. Ich weiß nicht, wie Gott der Frau so eine Kraft gegeben hat, ja? Wir haben dann da gehangen, ja, und das ging auch nur so einen Zentimeter über den Fußboden, aber wir haben es bis zu ihrem Haus geschafft, ja? Und wir haben gewusst, wir haben etwas getan, was Gott uns ins Herz gelegt hat. Wir haben etwas von dieser Freude und der Liebe Gottes in das Herz eines anderen Menschen gepflanzt. Und diese Frau war so dankbar. Die hat uns kein Geld gegeben, haben wir auch nicht gewollt. Sie hat uns aber mit ihren Augen ihren Dank gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit den Augen eines anderen Menschen den Dank empfangen habt. ist ein Geheimnis. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Hilfe erhalten hat. Habt ihr dann auch mit euren Augen, wenigstens mit euren Augen, den Dank zurückgegeben? Es ist ein Geheimnis, was Gemeinschaft stiftet. Ich wollte noch auf eure Volljährigkeit zurückkommen. Also 21 ist man volljährig, da geht's richtig ab. Und das finde ich toll. Und wisst ihr, was da abgeht? Jesus will seine Vision mit euch als Teil seines Leibes weltweit in Oberramstadt umsetzen. Und es ist nicht schlimm, dass in Oberramstadt verschiedene Gemeinden existieren. Weil es ist wirklich so, dass jede Gemeinde so etwas Besonderes in sich trägt. Und Gott hat euch etwas Besonderes gegeben. Und jetzt plaudere ich mal aus meinem Nähkästchen. Ja? Ich will nachher auch noch auf die Bibel zurückkommen. Also nicht, dass ihr denkt, der predigt heute und nimmt noch nicht mal ein Bibelwort in den Mund. Ja? Kommt noch. Ja? Aber ich will euch einfach sagen, was Gott schon, bevor ich hierher gekommen bin, bevor ich den ersten von euch gesehen habe, auf mein Herz gelegt hat. Weil wir zusammen gebetet haben. Klaus und Trixi und ich, wir haben natürlich gebetet für das Seminar und für euch. Und wie das werden wird. Und Gott hat mir was gesagt. Er hat mir sogar was gezeigt. Und ich bin so überrascht, als ich mir die Zettel durchgelesen habe, habe ich gesagt, danke, das ist eine Bestätigung, Herr. Du hast mir etwas über diese Gemeinde gezeigt. Weil das in all den Leuten, die bei dem Seminar daran teilgenommen haben, mit drinsteckt in dem Gabenpotenzial, was Gott euch gegeben hat. Und das ist das Besondere eurer Gemeinde. Ihr seid berufen, ein Zentrum der Liebe Gottes in Oberramstadt zu sein. Ihr seid berufen, ein Zentrum der Gemeinschaft, der herzlichen, geschwisterlichen Gemeinschaft in diesem Ort zu sein, weil Gott ein Zentrum der Heilung in euch vorbereitet hat, sowie der Herstellung von Beziehungen. Ihr seid berufen, diese Liebe Gottes zu leben. Und es werden Beziehungen um euch herum wiederhergestellt werden. Es wird so sein, dass ihr wirklich ausgesandt seid für diese Familie in dieser Stadt. Ausgesandt seid, die Liebe Gottes hineinzupflanzen. Und ich finde es toll, dass ihr so viele begeisterte Kindermitarbeiter geschenkt gekriegt habt. Dass Gott das zusammenfügt. Und ihr tut einen Dienst nicht nur an den Kleinen, sondern auch an den Erwachsenen, an den Eltern. Ihr tut einen Dienst der Liebe in dieser Stadt. Und ihr seid noch zu was berufen. Namen kann ich mir schlecht merken, aber war sie nicht die Uschi? Moni, ach! Moni, du bist heute nicht umgetauft worden, du darfst Moni heißen, ja? Aber eine Uschi gibt's auch, ne? Nee, leider nicht. Herr, bring die Uschi noch hierher, die Gemeinde soll wachsen, ja? Okay, gut, aber Moni, du hast den Herzschlag Gottes für Lobpreis und die Verherrlichung des Vaters in dir. Und nicht nur sie. Ich bin heute Morgen hier reingekommen und ich habe die Freude des Vaters gespürt. Nur weil ein paar Leute ihn angebetet haben. Und ich weiß, dass ihr nicht nur ein Zentrum der Liebe, ein Zentrum der Gemeinschaft, ein Zentrum der Heilung und Wiederherstellung für Beziehungen sein werdet und schon seid, sondern dass ihr auch ein Zentrum der verherrlichen Gott seid. Es wird Anbetung hier sein. Und dieser Platz, ich habe den Platz gestern gesehen, der Platz, wo euer neues Gebäude entsteht, es wird ein Zentrum der Anbetung sein. Und wenn die Leute dann zum Arzt gehen, ja, so gegenüber, dann werden sie einen Abstecher zu euch reinmachen, weil da Leute sind, die beten. Und es wird Heilung sein. Heilung der Herzen. Aber auch Heilung für die ganzen Nöte, die die Leute haben. Und meine Frau hat das Privileg, körperlich geheilt worden sein, nur weil jemand für sie gebetet hat. Es war so eine Pfarrersfrau am Rande einer Konferenz, noch nicht mal Konferenz, war ein kleines Seminar, und am Ende haben sie gesagt, wisst ihr was, eigentlich hat doch Jesus gesagt, wir sollen für die Kranken beten. Ist jemand krank? Und meine Frau, ja, meine Hüfte, die tut total weh. Aber die wusste warum, weil sie war in orthopädischer Behandlung. Und sie hatte ein 1,5 Zentimeter zu kurzes Bein. Hat sie gehabt. Ihr habt das richtig verstanden. Hatte 1,5 Zentimeter zu kurzes Bein, ja. Und es war Hochsommer und es war richtig heiß und sie hatte natürlich DDR-Zeit, ja, den Gummikeil, den sie da hatte, nicht in ihre Sandalette reinlegen können, ja. Und dann hat sie Hüftschmerzen gehabt. Und dann hat einfach diese junge Frau für sie gebetet. Und meine Frau war noch ganz ungewohnt, also wir waren das nicht so gewohnt, mit so vielen anderen Christen zusammen zu sein, ja. Wir waren mehr so in unserem eigenen Stall. Und meine Frau hat gesagt, Gott, wenn du was machen willst, mach du, aber ich nicht. Und sie hat da gesessen, als die Frau für sie gebetet hat und hat gespürt, in ihrer Hüfte entspannt sich was, da verändert sich irgendwas mit den Muskeln. Und es standen noch ein paar Leute ringsherum und vor ihren Augen und vor den Augen meiner Frau war das Bein gleich lang. Sie war da hinterher noch manchmal beim Orthopäden, hat aber nie mehr festgestellt, dass sie zwei unterschiedlich lange Beine hat. Und als sie so voller Euphorie und Freude war und alle nach Hause gingen, die haben sich gar nicht drum gekümmert. So ist das im Reich Gottes, ja. Wir tun einen Dienst einfach nur, weil Gott ihn uns aufgetragen hat. Und wir brauchen uns nicht drum zu kümmern. Und dann, naja, ihr sollt schon euch um die Kinder kümmern, ne, und so, ja. Also ihr sollt sie nicht einfach nur im Stich lassen. Aber ich will sagen, es geht nicht um uns. Es geht um den, der die Ehre kriegen soll. Es geht um Jesus, den König. Es geht um den Auferstandenen, der sich selbst verherrlicht und seinen Namen verherrlicht. Und als die alle auseinandergingen, da rief meine Frau, der halt, halt, die hatte ja noch mehr Leiden gehabt. Ja, die hatte ja hier noch so einen Scheuermann, Buckelbildung in der Wirbelsäule, richtig keilförmig deformiert, ja, nichts mehr zu machen. Ja. Die musste immer eine Entlastung kriegen, war da Physiotherapie, da haben sie uns mal ein paar Tricks gezeigt, wie ich ihr auch helfen konnte, so ein Stückchen Entlastung mal zu geben, damit die Schmerzen weg sind. Da blieb einer einfach nur beim Gehen stehen, legt ihr die Hand auf und sagt so im Namen Jesu, soll auch deine Wirbelsäule heil sein. Gott geht so unterschiedliche Wege. Das war der gleiche Seminar. Ich hatte nachts zwei Träume. Da habe ich mich gefreut. Die ersten Träume in meinem Leben. Aber zwei Träume, wo mir Gott gesagt hat, was ich mit meinen Kindern alles falsch mache. Ja? Und ich war wieder in der Seelsorge und habe Buße getan. Ja, habe das alles nie mitgekriegt. Ich kam hinterher dazu. Und meine Frau, die rannte förmlich mit mir in unser Quartier und dann zog sie sich die Bluse aus und sprang vorm Spiegel. Ich dachte, was ist denn nun los, ja? Ich wusste, irgendwas will sie von hinten sehen, aber von hinten kann sie sich ja nicht angucken, ja? Und sie sagte immer, Ralf, siehst du denn nichts? Siehst du denn nichts, ja? Und ich sagte, was soll ich denn sehen, ja? Und dann habe ich irgendwann die Hand genommen und über den Rücken, ne, sag ich, was ist das? Der Buckel ist ja nicht mehr da. Was ist mit dir passiert? Und dann hat sie mir erzählt, die haben für mich einfach gebetet. Und seitdem hat sie eine Wirbelsäule, die im Halswirbelbereich gerade ist, ja. Sie hat sich später von der Orthopädin, hat sie sich die Bilder geben lassen, ja. Wollte sich geben lassen, ja. Sie hat nur noch die neuen Bilder gekriegt, da ist nichts mehr drauf zu sehen. Die alten Bilder haben sie nie ausgeliefert. Sie wollte sagen, Mensch, hier, vorher, hinterher, das hat Gott gemacht. Gut, aber für die atheistische Ärztin war es ein Zeugnis genug. Als meine Frau hinkam, sie sagte, was haben Sie denn gemacht? Ich habe für mich beten lassen. Welche Kur oder welche Therapie haben sie denn gemacht? Nee, ich habe für mich beten lassen. Die Wirbelsäule ist da gerade. Ehre sei Gott. Er benutzt Menschen wie dich und mich, um sein Reich zu bauen. Ist dir das bewusst? Das ist ein Punkt, über den wir die letzten Tage nachgedacht haben. Es ist so faszinierend. Wisst ihr, was das Geheimnis der Urgemeinde war? Ja, am Anfang waren sie alle überrascht, ja. Da war dieses Brausen und dann Pfingsten, ja. Und dann predigen die in anderen Sprachen und Zungenrede, das haben sie auch noch nicht gehört, aber sie haben es gehört, sie haben ja verstanden, was gepredigt wurde. War das ein falsches Thema hier? Nee, war kein falsches Thema, ja. Und dann ist es so, dass anschließend etwas passiert. Und ich glaube, dass das Gott auf dem Herzen ist. Es heißt, es ging ihnen durchs Herz. Wann ist dir das letzte Mal was durchs Herz gegangen? All den Leuten, die zu dieser ersten Gemeinde in Jerusalem gehörten, ging etwas durchs Herz. Zwiebel. Und dann kommt Petrus und sagt, wisst ihr, lasst euch taufen. Zur Vergebung eurer Sünden. Keine Ahnung, seid ihr schon alle getauft? Wäre eine Idee. Könnte man machen, hier Peter und Bernd, die kriegen das hin. Ja, die wissen, wie das geht. Man findet irgendwo ein Stückchen Teich bei euch in der Stadt oder ein Stückchen Wasser und dann geht das. Ja, lasst euch taufen, sagt er. Aber ihr sollt euch nicht einfach taufen lassen, weil die anderen das so wollen. Sondern er sagt, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Na gut, ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, so ganz ohne irgendein Problem mal irgendwann, dass ihr mal was gemacht habt, was nicht so ganz Gottes Willen entsprach, ist auch euer Leben nicht abgegangen. Ja? Aber auch deswegen braucht ihr euch nicht taufen lassen. Doch, müsst ihr. Das wisst ihr schon, das brauche ich euch nicht sagen. Das hatten euch schon andere gesagt, aber ich will es euch nochmal sagen. Ja? Wenn es noch nicht so weit ist, lasst euch taufen. Denn dann wird was passieren mit eurem Herzen. Das war Jesus so wichtig. Es geht nicht nur um die Äußerlichkeit, nicht nur darum, dass wir freigesprochen werden von unserer Sünde und Schuld, sondern mit unserem Herzen. Bist du schon getauft worden? Auch noch nicht. Doch, klasse. Musst du anderen weitersagen. Musst denen sagen, hey, das ist toll, weil da passiert was mit deinem Herzen. Weil es passiert wirklich was mit unserem Herzen, wenn wir getauft werden. Jesus sagt, wir werden wiedergeboren. Es ist was ganz Neues in uns im Gang. Was ist denn neu? Er sagt, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist das, was die Urgemeinde auszeichnet. Sie wussten, wer sie sind, weil sie den Heiligen Geist empfangen hatten. Weil sie Kinder Gottes geworden sind. Und wisst ihr, was es heißt, Kind Gottes zu sein? Das heißt, so wie diese eine junge Frau, die für meine Frau gebetet hat, unterwegs zu sein, zu sagen, okay, nicht aus meiner Kraft. Fällt mir gerade ein Bibeltext ein, mal sehen, ob ich ihn finde. 1. Petrus, glaube ich. Ja, Bibel könnt ihr euch auch kaufen. Ach nee, es gibt es auf dem Handy auch. Also, ja, 1. Petrus 4, ich habe es gefunden, ja. Also, ich bin ja mit den Verschriftlichen immer noch so ganz gut unterwegs, weil da kann man sich merken, links oben in der Ecke, da ist der Text, den ich suche. Und das geht auf meinem Handy nicht so, aber na gut. Aber ihr kriegt das mit eurem Handy auch hin. Ihr müsst euch nur die Worte merken. Man kann ja dann so Konkordanz eingeben, ja. Da heißt es, im 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Coole Sache, welche Gabe hast du denn empfangen? Also wenn ihr euch taufen lasst, also keine Ahnung, ja, also wenn ihr euch wirklich noch, also wenn ihr euch taufen lasst, ihr kriegt eine Gabe von Gott. Ihr kriegt ein Geschenk mit auf den Weg. Etwas, was in euer Herz reingelegt wird und ihr sollt anderen damit dienen. Aber jetzt, es kann ganz unterschiedlich sein. Den jungen Leuten wird von Petrus verheißen, die werden prophetische Eindrücke haben. Das Mittelalter, die sind zu viel mit sich selbst beschäftigt. Die ganz Alten, die kriegen wieder Träume. Aber der Geist Gottes ist auch über die Mittelalterlichen ausgegossen worden. Das sagt Petrus dann in seiner Pfingstpredigt, ja, so am Anfang, ja. Aber das ist so gut, ja. Ein bisschen hat er was für mich auch noch übrig gehabt. Und er hat es für euch auch. Aber er will euch wirklich segnen. Er will euch gebrauchen in dieser Gemeinde. Und da heißt es, dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Und der eine, dem wird gegeben zu predigen, ja. Aber das soll er als Wort Gottes reden. Er soll das nicht aus sich reden, sondern er soll vorher im Gebet sein und sagen, Herr, was willst du eigentlich sagen? Ich will euch nicht abschrecken, die ihr euch für den Predigtdienst freiwillig gemeldet habt. Ja? Aber fragt doch mal Gott vorher. Gott, was willst du sagen? Und dann predigt, was er euch sagt. Okay? Und jetzt für die, die sich da nicht wiedergefunden haben, wenn jemand dient, also ich habe auch hier ein paar Leute gefunden, die dienen gern anderen Leuten, ja. Wenn jemand dient, also Klo putzen und sauber machen und so eine Sache, ihr sollt das nicht einfach so machen wie die Leute da draußen. Steht zumindest hier bei mir in der Bibel, ja. Wenn jemand dient, dann soll er es aus der Kraft Gottes tun. Also ich sage ja nicht, dass ihr nicht mehr den Besen nehmen sollt. Aber was Petrus hier deutlich macht, das ist egal, welche Gabe du empfangen hast. Es ist egal, welche Gabe du empfangen hast. Tu es nicht, tu es bitte nicht aus deiner Kraft. Tu es bitte nicht aus deiner Kraft, weil Gott hat ein Ziel. Gott möchte, dass die Menschen da draußen ihn preisen. Das steht hier. Wenn jemand dient, dass es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werden. Nur von deinem Kloputzen wird wahrscheinlich keiner, der vorbeiläuft, sagen, Halleluja, Gott lebt. Aber es kann sein, dass du das Klo mit so einer Freude putzt und so einer Hingabe und den Lobpreis auf deinen Lippen hast und die Leute gehen vorbei und sagen, das habe ich noch nie erlebt, dass im Klo jemand arbeitet und den Herrn preist, ja? Was macht er? Und du kommst raus und sagst, wissen Sie was? Gott ist mit Ihnen. Und er möchte Ihr Herz berühren. Und ich habe im Klo gerade eine Offenbarung gehabt. Sie haben ein Problem mit Ihrer Frau. Ich würde gern für Sie beten. dass Gott da was in Ordnung bringt, dass das Herz geheilt wird. Tut es in der Kraft Gottes, was ihr tut. Das ist eine Gnade. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus, sein ist die Ehre und die Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nee, das war noch nicht das Amen meiner Predigt. Ich habe noch ein paar Stunden. Also, was sind die Merkmale einer Gemeinde, die Jesus gewollt hat? Die Merkmale sind Johannes 13, Vers 35. Dass ihr euch untereinander liebt, daran werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ihr habt Liebe untereinander, oder? Ihr habt Liebe untereinander. Das ist ein Merkmal. Gastfreundschaft, Liebe, diese Herzlichkeit, diese Wärme. Einige haben geschrieben, wir sind eine Familie geworden. Aber die Familie soll Nachwuchs kriegen. Die Familie soll wachsen und dann ist das nicht mehr ganz so kuschelig, aber genauso viel Liebe. Wenn eine Gemeinde wächst, dann werden ganz neue Dienste und Bereiche entstehen und es wird einfach größer werden. Aber es wird von der Liebe Gottes durchdrungen sein. Und dann gibt es ein zweites Merkmal, das muss ich mit euch lesen. Das ist für einen Text, der mich immer wieder fasziniert. Johannes 17. Jesus betet und ich weiß nicht, ob ihr schon gewusst habt, dass Jesus für euch gebetet hat. Steht hier. Der hat nicht nur für die Jünger gebetet. Der hat für euch gebetet. Wie heißt ihr eigentlich hier? Also, ich habe so unterschiedliche Namen, ja? Scheunengemeinde, ist das euer Name? Oder evangelisch-freikirchliche Gemeinde Oberramstadt? Klingt solide, ja? Beides, ne? Also, im Internet seid ihr die Scheunengemeinde oder die Gemeindescheune, ja? Andersrum, ja? Gemeindescheune, ja? Aber ihr seid nicht nur Gemeindescheune, ihr seid. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. Ist wie im Stall, ne? Jesus im Stall geboren, ja? Aber die Herrlichkeit leuchtete raus, dass selbst Könige kamen und ihn anbeteten und dass die Hirten kamen und wussten, das ist unser Erretter. Gut, aber jetzt seriös für die Leute, die mit so viel Spaß nichts anfangen können. Ich bin normalerweise gar nicht so, aber hier ist irgendwie eine Freude, eine Atmosphäre der Freude bei euch, ja, es steckt mich an. Ich bin, ja, ihr müsstet mich mal in meinen Alltag, ich bin gar nicht so, aber heute muss ich mal so sein, ja. Johannes 17. Noch eine gute Nachricht, fangen wir mal Vers 19 an, für die noch nicht getauft sind. Das soll ja mit den Sünden und so, ja, was passieren, ja. Ich heilige mich selbst, sagt Jesus, für euch, die ihr noch nicht getauft seid. Ich heilige mich selbst, damit ihr heilig seid. Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit unsere Sündenlast weggenommen ist. Und wirklich neues Leben passieren kann. Der Heilige Geist reinkommt mit seinem Wind. Und dann betet er für Gemeinde Oberramstadt. Ich bete nicht allein für meine Jünger, für sie, dass sie sind seine 12 Jünger, die um ihn herum sind, sondern ich bete für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und es gab immer wieder neue, die durch ihr Wort an ihn glauben konnten. Und ihr habt irgendwann jemanden gehabt, durch dessen Wort ihr zum Glauben gekommen seid. An Jesus Christus, unseren Herrn. Und Jesus hat auch an uns gedacht, als er gebetet hat. Ich bete über diese Generation hinaus. Ich bete für die, die noch zum Glauben kommen. Ich bete für die Oberramstädter Stadt, für alle Menschen, die hier wohnen. Was ist sein Ziel? Und das ist das zweite Merkmal, grundsätzliche Merkmal, neben der Liebe, was Gemeinde ausmacht. Damit sie alle eins sein, haben wir gesungen. Ne? Er betet, dass wir eins sind. Seid ihr eins? Wisst ihr, was Einheit bedeutet? Einheit bedeutet, dass der Heilige Geist jeden Einzelnen von euch gebrauchen kann und durch euch redet. Und dass man hinterher nicht in Streiterei kommt. Einheit bedeutet, dass man hinhört, was der Geist durch den Bruder und durch die Schwester sagt. Wisst ihr, manchmal gibt es menschliche Ordnung. Es gab zum Beispiel die menschliche Ordnung, die auch eine göttliche Ordnung war, und es ist beides miteinander vermischt, des Hohenpriesters zu Jesu Zeiten. Da ist Jesus der Messias und das ist der Hohepriester, der ihn später ans Kreuz nageln lässt. Aber ihr wisst, diesen einen Vers, der in den Evangelien steht, wo der Hohepriester sagt, es ist besser, dass einer für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk umkomme. Und ich glaube, steht in Matthäus, und der macht noch den kleinen Nachsatz, das prophezeite er, weil er in diesem Jahr hoher Priester war. Habt ihr schon mal damit gerechnet, dass Gott einfach die Leute, die ihr in Ämter berufen habt oder gewählt habt, benutzt? Und dass sie mit einer Autorität Gottes reden und prophezeien? Und ich wünschte mir, dass ihr dann in Einheit euch dahinter stellt, was Gott sagt. Manchmal ist man sich nicht gleich ganz eins. Das hat die Urgemeinde auch erlebt und Paulus und Barnabas waren unterwegs und haben sogar den Heiden gepredigt. Ja, manche predigen ja nur den Christen, ja. Aber der hat sogar den Heiden gepredigt und der hat den Leuten gesagt, wisst ihr was? Es gibt einen Retter und Erlöser, aber dann kamen ein paar Christen auf die Idee, weißt du was, du hast noch nicht deine Bibel zu Ende gelesen, da gibt es noch ein paar Verordnungen und Vorschriften, das hättest du denen alles mal sagen sollen, was sie alles machen sollen, ja? Ja, ich komme aus so einer Gemeinde, wo wir das ganz ernst genommen haben, ja, und dann gab es da sogar in unserer Gemeinde ein paar Vorschriften, die noch nicht mal in der Bibel standen. Du sollst nicht rauchen, nicht trinken und das eine nicht essen, das andere nicht essen. Und ja, und sonst kann dich Gott nicht annehmen. Und die Gemeinde hat sich damals so gestritten in Antiochien, dass Paulus und Barnabas und ein paar Brüder von der Gemeinde losgezogen sind und gesagt haben, wir möchten, dass die Apostel selber etwas dazu sagen. Und auch dort waren sie sich erst nicht einig, weil das so logisch klang. Das war ja nicht so, dass es nur um Essen und Trinken ging, sondern es ging ja wirklich um Fragen, die damals die Juden bewegt haben, weil das ihr Wort Gottes war. Müssen wir nicht erst den Bund Gottes eingehen mit Beschneidung? Und der Heilige Geist hat geredet. Wenn ihr an einem Punkt mal nicht eins seid, dann wartet auf das Reden des Heiligen Geistes. Er ist das Band der Einheit. Und er wird euch den Weg zeigen. Aber manchmal gibt es auch den Grund, dass wir selber ein bisschen in Rebellion leben und deswegen nicht gerne von anderen uns sagen lassen. Da sollten wir Buße tun. Frag Gott, ob in eurem Herzen manchmal dann doch der Egoismus noch da ist, der die Einheit verhindert. Aber ich will zu dem Text zurück, hier steckt noch viel mehr drin. Ihr sollt eins sein. Liebe und Einheit, das sind die Merkmale der Gemeinde Jesu, woran andere erkennen sollen, dass sie mit Jesus zu tun haben. Das ist wirklich Gottes, der da ist. Weil das ist etwas, was wir nicht kennen. Wir kennen das Zertrennen in der Welt. Wir sind wieder dabei, uns auseinander zu dividieren, mal gucken, wie das funktioniert. Aber gleichzeitig ruft Gott weltweit den Leib auf, in Einheit zusammenzukommen. Offenbarung 19, die Braut wird geschmückt sein, wenn der Herr wiederkommt. Und ich erwarte, dass hier etwas zusammenwächst. Aber nicht als äußeren Schein, sondern als innere Verbundenheit. Aber hier, Jesus betet nicht nur, dass ihr eins untereinander seid, sondern er sagt, Vater, wie du in mir bist und ich in dir, so sollen sie auch in uns sein. Der betet, dass jeder einzelne von euch, die ihr noch nicht getauft seid, wiedergeboren werden, Wasser und Geist. Und dann hat man diese Verbindung mit dem Vater. Er möchte, dass die wir zu seinen Jüngern gehören, in eine Einheit mit dem Vater wachsen und mit Jesus wachsen, wie Jesus sie gelebt hat auf dieser Erde. Er sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich weiß nicht, ob das schon mal, Peter, hast du schon mal gesagt? Wer mich sieht, sieht Gott. Wir lachen drüber, ja? Wir lachen drüber und ich möchte euch auch nicht, dass ihr euch in den Mittelpunkt stellt. Aber ich möchte, dass ihr euch fragt, wie kann das passieren, dass wenn Leute mich sehen, sie den Vater sehen? Jesus hat gebetet, dass das geschieht und ich sehe, dass es noch nicht in Vollendung da ist. Dass es in meinem Leben noch nicht in Vollendung da ist und vielleicht auch in deinem. Aber Jesus hat gebetet, dass es geschieht und es wird geschehen. Die Braut wird geschmückt sein am Ende der Tage. Gott wird in seiner Gnade eine Erweckung bringen, die alles bisher Gesehene an Vorstellung übersteigt. Aber diese Erweckung wird nur in mir geschehen. Da fängt es an. Sonst bin ich nicht dabei. In jedem Einzelnen von uns. Und zusammen werden wir ein Licht auf dem Berg sein. Ein Licht in der Finsternis. Ein Hoffnungsträger in der Dunkelheit. Wir werden Leute sein, die Häupter erheben, wenn die anderen sagen, ihr Berge fallet über uns. Wir werden Leute sein, die selbst wenn nochmal Unruhen zwischen den Völkern, also wenn die Streiterei noch mehr wird, die sagen, und wir wissen, wer über allem die Herrschaft hat. In Offenbarung wird gesagt, dass unreine Geister ausgehen über die ganze Erde. Sie verführen, Krieg zu führen gegen den, der auf dem Thron sitzt, gegen Islam. Aber es wird eine Braut da sein, die das reine Lein Jesu trägt, die dem Lamm folgen, wohin es geht, die in der Verbindung Gottes leben. Und ich lese weiter. Und Jesus sagt, ich habe ihnen, denen, die durch die Jünger und durch sie und durch sie und durch sie zum Glauben an mich kommen, ich habe ihnen, ich habe der Gemeinde Oberramstadt, könnte man übersetzen, Vers 22, die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wenn Jesus in euren Herzen wohnt, wenn der Heilige Geist in eure Herzen eingezogen ist, dann ist ein Stück der Herrlichkeit Gottes in euch eingezogen. Weil ihr in Verbindung mit dem Vater und dem Sohn seid. Und die Herrlichkeit Gottes in dir wird nicht verborgen bleiben vor deinem Mann. Und es wird in ihnen etwas in Berührung bringen, was die Liebe erneuert, die Hingabe erneuert. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Das ist ein Ziel. Eigentlich wollte ich noch eine andere Predigt halten, aber na gut. Ich werde die Texte mit euch nicht lesen, aber ich will euch etwas persönlich zusprechen. In Richter, doch den einen Text lese ich. In Richter 6. In Richter 6 wird uns eine Geschichte beschrieben zu einer Zeit, wo das Volk Israel am Boden lag. Ihr liegt nicht am Boden. Glaube ich nicht. Erlebe ich nicht so. Aber manchmal gibt es Zeiten, wo wir innerlich niedergeschlagen sind. Herr, wo ist das Buch? Richter, gleich nach Mose. Das ist das, wenn man Blätter hat. Ja, sonst nur ein Klick. Richter, ich habe ein Zeichen drin. Richter 6. Israel liegt am Boden. Die Feinde kommen jedes Jahr einmal. Hat ihnen auch gereicht. Wann kommen die Feinde? Wenn es was zu holen gibt. Immer wenn die Ernte vorbei war. Damit sie nichts mehr an Arbeit hatten, sondern die Säcke nur noch aufladen brauchten. Und jedes Jahr war das so. Und die Feinde waren in riesiger Überzahl. Und die Israeliten haben sich auf die Berge verkrochen, immer höher. Damit sie mit ihren Pferden und Wagen da nicht so schnell hinkommen konnten. Und sie waren verzagt und sie waren alle verzagt. Sie haben nicht mehr glauben können, dass sich dieses Blatt wendet. Sie haben zwar zu Gott geschrien und Gott hat sogar einen Propheten zu ihnen gesandt, der ihnen sogar gesagt hat, was die Ursache davon ist. Und die Ursache war in ihrem Herzen verborgen. Weil ihr mit eurem Herzen nicht mehr ungeteilt bei mir seid. Weil ihr diese anderen Götter anbetet. Deswegen habe ich die Midianiter über euch gebracht. Und dann ist dieser Gideon, völlig unbedeutende Sippe, ein junger Mann, einer der Jüngsten, vielleicht sogar der Jüngste in seiner Familie, müsste man nachlesen, also könnte sein, dass der Jüngste war, ja. Zumindest er war davon überzeugt, ich bin ein Nichts. Er hat Angst in seinem Herzen gehabt. Und er hat so viel Angst in seinem Herzen gehabt, dass, ich weiß nicht, heute sind wir nicht mehr so mit der Landwirtschaft verbunden, aber wenn man den Weizen geerntet hat, wenn man das Korn geerntet hat, hat man es gedroschen. Wo hat man es gedroschen? Dreschen heißt, man musste da raufkloppen oder mit so einem Schlitten da rüberfahren, mit einem Ochsen das rüberziehen, damit Spreu vom Weizen geht. Die Körner mussten aus den Ähren raus geklopft werden. Und das hat man sinnvollerweise auf der Tenne gemacht. Die Tenne war eigentlich so ein Hügel. Und wenn der Wind da drüber bläst, dann sind die kleinen Spreuteile weggeflogen und die Körner blieben auf dem Boden liegen. Da konnte man eine Schaufel nehmen und hat es mitgenommen. Ja. Es ist eine Dummheit, wenn man versucht, sein Korn nicht draußen auf dem Hügel zu dreschen, sondern im Weinkeller. Das ist eine Dummheit. Aber er hat es gemacht, weil er Angst hatte. Weil er sagt, und wenn die Feinde jetzt kommen, hier in dem Weinkeller, da bin ich im Verborgenen, da kann ich vielleicht mein Korn noch irgendwo zur Seite bringen, damit unsere Familie was für den Winter zu essen hat. Nee, Winter, Sommer und Winter gibt es da unten nicht so viel. Aber trotzdem, ja, bis das nächste Korn da ist, ja. Er hat Angst. Er fühlt sich klein, unbedeutend. Und er kann nicht glauben, dass es in seinem Volk, in seiner Gemeinde noch eine Wende gibt. Eure Gemeinde ist nicht so bestellt. Ich hatte die Verantwortung über Jahre gehabt für kleine Gemeinden, die wirklich nur den Abgrund vor sich gesehen haben. Die sich über Jahrzehnte gestritten haben. Über Jahrzehnte gestritten haben. Und die nicht geglaubt haben, dass noch was anders wird. Da war nur eine junge Mutter. Für Martin Insider, Adventgemeinde Glauchau. Da war nur eine junge Mutter. Mutter von 3 Kindern. Die sagte, Ralf, ich war der Pastor, ich bin bereit, mit dir zu beten, für diese Gemeinde. Wir haben uns ein Jahr getroffen. Und jede Woche haben wir uns eine Stunde zum Beten getroffen. Wir haben gesagt, wir machen kein Brambosium ringsrum. Mitten in dem Gewusel ihrer Kinder haben wir in ihrer Wohnstube gesessen und haben gebetet. Wir haben uns ein Blatt vor uns gelegt, wo jeder Name von den Leuten aus der Gemeinde drauf stand. Zum Schluss haben wir das Blatt natürlich nicht mehr gebraucht. Ja? Und wir haben für jeden Einzelnen aus der Gemeinde gebetet. Und wir haben nicht erst uns besprochen, wir haben einfach angefangen zu beten, was uns Gott auf das Herz legt, was Gott diesen Leuten schenken will. Wir haben ihre Probleme und Nöte, die wir wussten, einfach vor Gott gebracht. Wir haben gebetet, dass der Heilige Geist Veränderung der Herzen bewirkt, dass er den Ältesten berührt, weil der hat nicht immer eine gute Rolle gespielt. Nicht so wie bei euch. Ihr habt einen guten Mann da an der Stelle, ja. Aber das war damals eine Schwierigkeit. Und die Geschwister, die sagen, was passiert mit unserem Christian? Das war der Älteste. Weil sie gemerkt haben, dass in seinem Herzen sich was verändert. Dass wirklich die Liebe Gottes anfängt, in sein Herz zu fließen. Diese eine junge Frau hat durch ihre Gebete eine Wende in diese Gemeinde gebracht. Sie sind heute nicht mehr an der Stelle, wie sie damals waren. Sie haben über Jahre, man kann sogar Jahrzehnte sagen, alle Kinder und Jugendlichen immer verloren. Es ist nur noch ein kleiner, jämmerlicher Haufen gewesen. Und so ähnlich stelle ich mir das Volk Israel damals vor. Aber Gott hat Gnade geschenkt und sie haben mit Kinderarbeit angefangen wieder, in ihrem Ort. Und Gott hat die Gestrandeten, die Kaputten in diese Gemeinde gebracht. Einfach so, es sind plötzlich Leute im Gottesdienst aufgetaucht. Das ist nur Gnade. Und Gott schickt seinen Engel zu Gideon, der voller Angst ist, der sagt, ich bin allein. Und man kann sowieso nichts mehr machen. Der resigniert hat. Der Engel des Herrn erschien zu ihm und sprach, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Der hat sich gefragt, was ist das Heldenhaft an dir? Aber er sagt, du bist ein streitbarer Held. Warum? Nicht aus dir, sondern weil Gott mit dir ist. Jesus hat gesagt, ich bin alle Zeit bei ihm. Was hat er gesagt? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gehe mit dieser Gewissheit, dass der Herr mit dir ist. In deinem Alter. Rechne damit, dass Jesus größer ist als alle Probleme. Rechne damit, dass er auch durch dich reden wird, dass er durch dich beten wird, dass er durch dich Dinge verändern wird. Ihr alle rechnet damit, dass er euch benutzt. Und weil ich dich vorhin schon mal so angesprochen habe, wie ist dein Name? Jessica, Gott will dich benutzen. Du bist ihm wertvoll, du bist eine Perle vor seinen Augen. Du bist wirklich eine Perle. Ja. Und du bist, ich weiß, das ist dein Herz. So ähnlich ist wie von dieser jungen Mutti in Glauchau. Du bist eine Beterin. Aber du bist nicht nur berufen zu beten im Hintergrund. Sondern Gott wird etwas in dir freisetzen. Gott wird eine Freude in dir freisetzen und es wird für dich ein leichtes sein, mit deinen Freundinnen zu reden. Es wird für dich ein leichtes sein, von Jesus zu erzählen. weil er dir begegnet. In deiner Herzenskammer begegnet er dir. Und wenn du das noch nicht viel erlebt hast, dann zieh dich zurück und sag, Jesus, der Ralf hat gesagt, du willst mir begegnen. Und bitte begegne mir. Rede zu mir. Öffne meine Ohren. Frag die Leute, die das nicht schon besser auskennen. Hier sehe ich irgendwelche Herzen mit Ohren und so, ja. Also die Leute, die kennen sich mit dem Hören auf Gott aus, ja. Frag sie, wie sie das erleben. Gott will dich gebrauchen. In einem Dienst für andere. Und es wird Freude durch dich fließen. Wisst ihr Propheten in dieser Gemeinde, es gibt einige Leute, die so offenen Ohren haben, weissagt wieder über die Geschwister, die neben euch sind. Weissagt wieder über die Geschwister, die neben euch sind, damit sie den Mut nicht verlieren. Damit sie neue Kraft gewinnen, so wie Gideon, so wie Gott den Engel schickt und sagt, einfach nur ein Postbote von Gott, ja? Angelos, ja? Na gut, könnt ihr selber nochmal studieren, ja? Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Und Gideon sagt, nee, dann wäre das ja ganz anders hier bei uns. Dann würde ja hier einfach das Ding nur boom und brummen. Aber wir sind in 20 Jahren nur von 20 auf 60, nee, auf 100 gewachsen. Aber es hätten auch schon 2000 sein können. Der Engel lässt sich nicht irritieren, sondern er redet weiter. Und es war der Herr selbst, der sich zu ihm wandte. Vers 14. Und er sagt, Gideon, geh hin, in deiner Kraft, in dieser deiner Kraft. Geh hin mit dem, was ich in dein Herz gelegt habe. Geh hin, was ich dir gegeben habe. Und Gideon war erschrocken. Was dann kommt? Du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. Jesus, weißt du eigentlich, was das bedeutet? Die kommen jedes Jahr mit 120.000 Armeeleuten. Ich bin nur ein Bauersohn. Und ich soll uns retten, das geht doch nicht, ja? Geh hin und errette sie aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Das ist das, Jessica. Ich habe dich gesandt, sagt Jesus. Und in dieser Vollmacht gehst du. Du musst nichts tun, was andere dir sagen. Du musst nur tun, was Gott in dein Herz legt. Mehr nicht. Mehr hat Gott von Gideon nicht erwartet. Aber das tu in dem Bewusstsein, Jesus ist bei mir. Ach, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse. Ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Der Herr hat aber noch was gesagt. Er sprach zu ihm, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Das ist das, was Jesus uns allen sagt. Ich will mit dir sein. Peter hat das verstanden. Gib's den Kindern weiter. Ja, super. Ich will mit dir sein. Und nur deswegen wirst du die Midianiter schlagen. Ihr könnt euch die Geschichte vom Gideon mal angucken. Einfach mal die Kapitel lesen. Am Anfang war die Angst noch nicht weg. Als er den ersten Auftrag kriegt, das war schon gewaltig. Gideon, stürzt mal diese Aschera-Statue da und den Baal da von deinem Vater, von dem Altar, den er anbetet. Ey, das war das Familienoberhaupt, das war seine Sippschaft. Und ich bin der Jüngste und ich soll da hingehen, so ein Rambazamba machen kann ich nicht, ja? Aber interessant. Wenn Gott dich in Leiterschaft beruft, Gideon ist hier in Leiterschaft berufen worden, musst du das nicht alles alleine machen. Gideon hat 10 Freunde gehabt. Und wenn du in Leiterschaft berufen bist, erinnere dich erstmal an deine 10 Freunde. Und Gideon hat noch nicht viel Mut gehabt, aber nachts ist er hingegangen und hat gesagt, wir machen das, was am Tag mir zu heikel ist, machen wir in der Nacht. Dummheit, ja, am nächsten Tag haben es alle gesehen. Aber Gott ist zum Ziel gekommen, ja. Und er hat wieder ein Altar für Yahweh aufgebaut. Er hat wieder Gott in den Mittelpunkt gestellt. Und sein Vater hat diese Botschaft verstanden. Das ist die Verheißung für unsere Zeit, dass Gott das Herz der Väter und der Söhne zusammenbringen will. Es wird eine Kraft in dieser Gemeinde sein, weil das Herz der Väter mit den Söhnen verbunden schlägt. Und ihr sollt freigesetzt sein als Jugendliche. Ihr sollt freigesetzt sein als Männer Gottes. Ja, bist ein Mann Gottes. Echt, du bist berufen dafür. Und das ist das Geheimnis. Und der Vater stellt sich vor ihm. Und der Gideon kriegt einen neuen Namen, weil nämlich die ganze Stadt ihn lynchen will. Sagt er, das kann nicht sein. Und der Vater sagt, Moment. Wenn eure Götzen, die ihr angebetet habt, wirklich so mächtig sind, dann sollen sie es doch alleine erledigen. Und Gideon kriegte den Namen Jerubal. Baal soll mit ihm streiten, der soll ihn umbringen. Gideon ist aber nicht umgebracht worden, weil es einen allmächtigen Gott gab. Und dann war Gideon ganz für sich. Aber irgendwann, irgendwann redet es im Herzen. Und der Gideon hat gewusst, jetzt redet der Herr im Herzen. Ah ja, ihr wollt halb Schluss machen. Naja, eine Minute, dann haben wir noch 5 Minuten fürs Abendmahl. Ich schaff's in einer Minute nicht. Habt ihr noch ein bisschen Geduld? Ich versuch's kurz zu machen, ja? Gideon hört Gott in seinem Herzen. Und die Stimme Gottes in unserem Herzen ist manchmal ganz leise. Und Gideon war sich nicht sicher, aber er hat gehört, Gideon, jetzt ist die Zeit, ich habe dir doch gesagt, du sollst die Midianiter. Warum? 120.000 Midianiter haben sich im Tal schon versammelt. Und dann spricht Gott zu seinem Herzen, jetzt ist die Zeit, Gideon, ich habe gesagt, du wirst sie schlagen. Coole Sache, ne? Jemand, der sich noch nicht mal traut, bei seinem Vater aufzuräumen, soll jetzt die Midianiter schlagen, ja? In seinem Herzen war es da und dann sagte er, Herr, ich brauche Bestätigung, du darfst Bestätigung von Gott fordern. Er wird dir Bestätigung geben, er wird dir Bestätigung durch 2 Zeugen bestimmt geben. Und er legt dieses Vlies aus und ihr wisst, was das mit dem Wasser und so, habt ihr in der Kindergeschichte mal irgendwann gehört, ja? Und wenn nicht, kannst nachlesen im Richter, ja? Und man braucht trotzdem Mut. Auch wenn man so eine Bestätigung sich eingeholt hat. Herr, wie soll ich es machen? Und er fängt an, Leute zusammenzurufen. Wie viele Leute kommen zusammen? 32.400. Stolze Zahl. Gegen 120.000. Cool, ne? Wir gewinnen. Wisst ihr, was Gott dem Gideon gesagt hat? Gideon, du hast es nicht ganz verstanden, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, du sollst hingehen und siegen. Das sind nicht so viele. Es könnte sein, dass ihr hinterher auf die Idee, ich will euch den Sieg geben, aber es könnte sein, dass ihr hinterher auf die Idee kommt, dass ihr es aus eigener Kraft geschafft habt. Also das ist schon mutig. Also ich weiß nicht, ob du mit 32.400 Leuten gegen 120.000 antreten würdest. Ich nicht. Ich nicht. Ich traue mich das nicht, ja? Peter schon, ja. Okay. Wir machen weiter, ja? Das ist ja die zweite Meile gewesen, ja? Die zweite Meile war, dass Gott sagt, pass mal auf, schick mal alle, die Schiss in der Hose haben, wieder nach Hause. Gerade sagt Gott, ihr könntet euch rühmen, es alleine gemacht zu haben. Und er sagt, wer Angst hat, der soll gehen. Wie viele sind gegangen? 22.000. Wisst ihr, wie demoralisierend ist, wenn du an der Front stehst und 22.000 überlaufen? Na gut, also wir führen keinen Krieg, ist auch gut so. Aber einige von euch Leitern wissen das. Wie sich das anfühlt, Gott legt dir was aufs Herz. Du willst es in die Tat umsetzen, machst einen Aufruf in der Gemeinde und 2 Drittel der Gemeinde haben Schiss. Und sagen, naja, ihr habt eine gute Idee, macht es doch mal alleine. Man fühlt sich alleingelassen. Und dann sagt Gott wieder was. Gideon, ich weiß nicht, ob du mich richtig verstanden hast. Naja gut, du hast die Leute, die Angst haben, nach Hause geschickt, aber es sind immer noch so viele. Wir haben keine Vorstellung, in welchen Dimensionen Gott rechnet. Und jetzt macht er eine ganz anders. Zuerst hat er die Mutigen übrig behalten. Wisst ihr, was das Zweite ist? Ich weiß, einige Theologen biegen den Text so lange, bis sie denken, ja, Elitetruppe ist das jetzt, ja? Nee, ich lese den Text anders. Der sagt, pass mal auf, ihr seid jetzt durch die Wüste gezogen, da ist ein Bach und du guckst, was mit den Leuten passiert. Und jetzt frage ich euch, ja, wenn ihr irgendeine Pfütze in der Wüste seht, ja, wer von euch würde sich einfach so auf den Bauch schmeißen und mit der Zunge da im Dreck schlabbern? Und wer von euch würde sich dann irgendeine seichte Stelle suchen, schön vorsichtig, keinen Schlamm aufwühlen und dann mit der Hand sich irgendwas holen, um dann was zu trinken? Wisst ihr, was das für mich für ein Zeichen ist, wenn die da auf den Bauch sich schmeißen? Die waren fertig. Die waren entkräftet. Meine Interpretation, ihr könnt es anders sehen. Aber für mich ist das zweite Auswahlkriterium sowas von Schrott, ja? Jesus sagt zu ihm, nee, Gott sagt, naja, aber Jesus war mit ihnen gegangen, ja. Gott sagt zu ihm, Gideon, es reichen die Leute, die noch nicht mal die Kraft haben, sich im Knien ein bisschen wie ein anstrengender Mensch was zu trinken zu holen. Ja? Und wir sehen es auch an der Zahl, es waren nur 300. Er schickt alle anderen nach Hause. 300 bleiben übrig. Und aus meiner Sicht die Entkräfteten. Aber ihr mögt es anders sehen. Vielleicht ist es eine Elite-Truppe gewesen, aber 300 gegen 120.000, da brauchst du schon eine richtig kühne Elite-Truppe. Ich meine, in Filmen passiert das ja manchmal so, ja. Einer schafft das, ja. Immer, kommt immer durch, ja. Der ist unerschießbar. Also irgendwie. Naja, sowas guckt ihr nicht. Okay, gut. Ja. Ja, sowas sieht man im Fernsehen auch immer wieder, ja. Der Heilige Geist ist in uns. Das Leben ist in uns. Und Gideon, war er jetzt mutig? Nein, er hat immer noch Angst gehabt. Der zieht die ganze Zeit los, ist immer der Anführer und sagt, mir reichen 300, die anderen können nach Hause gehen, eure Frauen und Kinder hüten. Ja. Zieht mit den 300 weiter, aber hat eigentlich selber Angst. Woran erkenne ich das? Als sie ans Lager kommen, da sagt Gott, pass mal auf. Geh einfach mal runter, horch zu. Aber wenn du Angst hast, nimm dir noch einen Diener mit. Was hat er gemacht? Diener mitgenommen. Er hat Angst gehabt. Aber dann hört er, was die Midianiter träumen. Und dann weiß er, Gott ist auf unserer Seite. Die nehmen doch nicht mal ein Schwert mit. Naja gut, vielleicht haben sie es, keine Ahnung, an der Seite hängen gehabt oder so, ja. Aber die sollen nur eine Fackel und einen Krug mitnehmen. Jeder steht ganz alleine, weil wenn du 120.000, das ist ein Riesenplatz, ja, 300 Leute sich verteilen sollen, dann bist du vielleicht noch in Rufweite, ja, Sichtweite, so ganz knapp, ja. Und dann sagt Gideon, passt auf. Und wir brüllen los, ja. Dummheit, mitten in der Nacht, dann wissen wir auch noch, wo sie hinrennen müssen, um dich abzuschlachten, ja. Und dann auch noch eine Fackel, hier bin ich. Und wir mit Gideon werden wir siegen, ja. Das ist interessant, die waren mutig, ja. Fühlt ihr euch manchmal so, wenn ihr hier Evangelium verkünden sollt in Oberramstadt? Ja, manchmal ist es in meinem Herzen so. Aber Gott sagt, ich bin doch mit dir. Du brauchst keine Angst haben. Es geht gut. Ich bin mal so von so ein paar Straßenmissionaren, Ben Fitzgerald, und dann war da noch so einer in Lüdenscheid da unterwegs gewesen, haben sie gesagt, ihr sollt hier auf der Straße und dann für sie beten und so, ja. Naja, ich habe mit meinem Bruder auch für jemanden gebetet, der da so lahm war, aber der ist nicht aus seinem Rollstuhl aufgestanden. Und dann habe ich dann so aus der Entfernung geguckt, aber meine Frau war mutig. Und als wir so alle aus der Entfernung guckten, wie die anderen da beteten, und das sind wirklich Wunder passiert, ja, dann ging sie abseits und hat dann eine junge Frau gesehen, oder mittleren Alters, und hat sie angesprochen, gesagt, gehören Sie hier mit zu der ganzen christlichen Truppe? Nee, aber mich interessiert, was da unten passiert, ja. Dann sagt sie, möchten Sie, dass ich für Sie bete? Ich dachte, ja. Und meine Frau sagt, sie hat gar nicht damit gerechnet. Sie hat einfach für sie gebeten. Da konnte sie sich kaum noch auf den Beinen halten. Und sagt, dass ihr Jesus begegnet ist. Während sie betet. Und sie sagt, also ihr Christen, irgendwas habt ihr was. Das scheint interessant zu sein. Ihr müsst öfter nach Lüdenscheid kommen. Und meine Frau sagt, sie hat gar nicht geglaubt, dass das passiert. Aber sie hat wieder diese Botschaft in ihrem Herzen gehabt. Sie hat die Frau stehen sehen und hat gesagt, zu der soll ich hingehen. Gott ist mit dir. Ja, mit euch anderen auch. Mit 300 Leuten. Und sie stehen dort und zerschlagen die Krüge und erleben, dass Gott eine Schlacht schlägt. Weil die Midianiter so voller Angst sind, komisch, waren so viele, aber sie waren so voller Angst, dass sie sich gegenseitig, na gut, Blutbad müssen wir uns nicht ausmalen, dass sie sich gegenseitig niedermetzeln. Aber für mich ist das interessant, dann bläst der Gideon die Posaune und ruft, alle zusammen! Dann gibt es noch einen dicken Streit. Die Ephraimiter sagen, warum hast du uns nicht eher gerufen? Da gab es richtig Zoff in der Gemeinde um Gideon. Gideon war so demütig, hat gesagt, wisst ihr was wir gemacht haben? Wir waren doch nur 300 Leute, das war doch nichts. Ihr seid gekommen und habt sie alle platt gemacht. Und dann gibt es noch was. Und das ist eine Ermutigung, wenn ihr euch alleine fühlt. Wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, unsere Kraft reicht nicht, wir brauchen mehr Manpower von außen. Der Gideon mit diesen 300 Leuten, die haben die ganze Nacht durchgemacht. Die haben nichts weiter gehabt. Wahrscheinlich haben sich dann auf dem Schlachtfeld unten ein paar Schwerter gesucht. Ja. Dann sind die einer Truppe von über 10.000 Leuten hinterhergerannt. Zwei Könige mit ihren Leuten, die haben sich da noch rausretten können, ja. Über 10.000 Leute sind da unterwegs. Und die kommen da an zwei Städten vorbei, und ihr habt das vielleicht schon gelesen, Ziklag, glaube ich, ist die eine Stadt, ja. Und die fliehen vor Gideon mit seinen 300 Mann. Und als die Stadt so an der Stadtmauer guckt und sagt, Mensch, hier 10.000 Leute ziehen vorbei, aber die wollen ja nicht uns angreifen, die rennen ja einfach weg, ja. Na, mal gucken, wer da kommt. Und dann sehen sie Gideon mit 300 Mann. Und der Gideon, der war, die haben, ey, in Palästina ist es heiß. Und die haben nichts zu trinken gehabt. Und die waren völlig entkräftet. Die haben ja schon die ganze Nacht durchgemacht. Dann haben die bei der Stadt angehalten und haben gesagt, wisst ihr was, wir verfolgen die beiden Könige gerade, werden die platt machen, aber wir brauchen was zu trinken. Und da sagten die aus der Stadt, ihr seid doch bescheuert, wir geben euch doch nichts zu trinken. Ihr könnt niemals gewinnen, die werden zurückkommen, dann machen die uns platt, weil wir euch geholfen haben. Was sagt Gideon? Das merke ich mir. Wir kommen zurück. Und wir werden die Sieger sein. Und das wird zu euch zum Schaden sein. Ihr erklärt euch jetzt als Verbündete von unseren Feinden, dann seid ihr unsere Feinde. Ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat. Die Leute, die das Dreckwasser auf dem Bauch kriechend geschlabbert haben, die waren auf einmal so mutig, dass sie zu 300 hinter 10.000 hergerannt sind. Und sie haben alle Feinde besiegt. Wisst ihr, im Neuen Testament, wir kämpfen mit der Liebe Gottes, wir kämpfen nicht mit Waffen. Also ich will nicht falsche Bilder in euch erzeugen. Aber das ist als Beispiel aufgeschrieben, um uns zu zeigen, wenn Gott mit uns ist. Ist er mit euch? Wenn Gott mit uns ist, dann werden wir in all den Bereichen, wo wir als Gemeinde wirklich den Weg Gottes gehen, das Ziel erreichen. All die Dinge, die Gott unter euch geboren, zur Geburt gebracht hat, Zwiebel, die werden wachsen. Ihr werdet den Sieg erreichen. Hat Gideon alleine siegen können? Nein. Es war eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, sage ich jetzt mal, weil ich euch vor Augen habe. Es war eine Gemeinschaft von Gottesleuten, die sich eins waren, den Sieg Gottes auszurufen über ihre Stadt, über ihr Land, über ihre Nation. Es waren Männer und Frauen, die in dem Bewusstsein Gottes mit uns vorwärts gegangen sind. Es waren Männer und Frauen, die bereit waren, sich der Leiterschaft, die Gott berufen hatte, unterzuordnen. Weil Gideon war, auch wenn er der Unbedeutendste in Manasse war, war er der berufene Mann Gottes. Und die haben das freiwillig gemacht. Und wisst ihr, welche Kraft freigesetzt wird, wenn ihr freiwillig im Blick auf Gott euch zu eins macht, wie ein Mann steht? Wenn ihr Teams bildet, ich habe gehört, ihr habt verschiedene Leiter für verschiedene Verantwortungsbereiche in eurer Gemeinde, wenn ihr Teams bildet, seid wie ein Mann in dem Team. Dann werdet ihr siegen wie Gideon. Ganz zum Schluss kommt das Volk Israel zusammen. Und sie sagen, Gideon, wir wollen dich als König. Wisst ihr, was Gideon antwortet? Richter 8, Vers 23. Aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht Herrscher über euch sein. Und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Und so sei es. Am liebsten wäre ich jetzt eine ganze Woche bei euch, um diese Vision in euren Herzen zum Brennen zu bringen, damit es wirklich wächst, damit wir nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Aber ihr habt berufene Männer und Frauen, die von Gott begnadet sind, euch zu leiten. Ich weiß nicht, wie viele davon jetzt hier sind. Viele werden im Kinderdienst sein, aber wer von euch, die ihr jetzt hier seid, ihr könnt ja mal die Hand heben, ist in Leiterschaft in dieser Gemeinde für irgendeinen Bereich verantwortlich. Okay? Seid ihr anderen, die euch jetzt nicht meldet, bereit, diesen Männern und Frauen an der Seite zu stehen? Seid ihr bereit? Ja? Ihr müsstet hier vorne sein, ihr müsstet die Köpfchen hinten sehen. Weißt du, sie stehen hinter euch. Ihr werdet den Sieg erringen. Euer Bau wird gelingen. Und ihr werdet ein Licht für diese Stadt sein. Und es werden Geistesgaben in euch freigesetzt werden, so wie in Jessica und ihr ganzen jungen Leute, die ihr da sitzt. Gott ist mit euch. Er wartet ihn in eurem Alltag. Er wartet sein Reden. Er wird euch führen und die Leiterschaft wird euch dabei helfen, den Weg zu finden. Aber Gott wird auch durch euch reden. Bringt es mit rein, eure Ideen, eure Impulse. Das ist wichtig, dass ihr ein Leib seid, ein Organismus, der sich austauscht. Dass ihr ein Haus Gottes seid. Und ihr seid's.